Warst du schon mal an einem Ort, wo du diesen Gedanken hattest, wow, ist das hier toll? Hier hätte ich gerne ein Haus, hier würde ich gerne für immer bleiben, hier würde ich am liebsten wohnen. 2005 und 2006, da hatte ich das Vorrecht, in den USA ein Wochenseminar, eine sogenannte Rüstwoche mit Dr. Larry Crabb zu besuchen. Das war in Glen Eyrie am Fuße der Rocky Mountains in der Nähe von Colorado Springs. Ein wunderbarer, schöner, herrlicher Ort. Also auch von der Landschaft her einfach großartig. Und dann fand dieses Seminar diese ganze Woche in einem Schloss statt und das immer umgeben von ganz lieben Christen, Menschen, die Gott liebten. Und das war einfach unglaublich, diese Gemeinschaft zu genießen mit Gleichgesinnten, jeden Tag das Wort Gottes zu hören. Und da kommt einem schon der Gedanke, Mensch, boah, hier würde ich am liebsten jetzt ein paar Hütten bauen. Das ist so ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und ähnlich muss es auch Petrus gegangen sein. So muss ich dir auch gefühlt haben, als ihm und zwei anderen Jüngern ein Ausblick auf das Reich Gottes geschenkt wurde, dort auf dem Berg der Verklärung. Und dort sagt Petrus, was sagt er? Meister, das hier ist einfach super, dass wir hier sind. Das ist hier so toll. Lass uns drei Hütten bauen. Und ich möchte mit uns heute in dieser Botschaft über die Verklärung Jesu, dem Gipfel der Gefühle, den die Jünger dort auf dem Berg erlebten, nachdenken. Das Ereignis der Verklärung Jesu ist eines der drei Geschehnisse im Leben Jesu, an denen sich der Himmel öffnete. Und der Vater sich zu seinem Sohn bekennt und ihn bestätigt. Meine lieben Geschwister, ich bin überzeugt, dass seit dem Sündenfall es die Absicht Gottes war, sein Wesen durch eine Person zu offenbaren, die, wenn man sie anschaut, sagen kann, so ist Gott. Und Gott hat im Verlauf der Jahrhunderte immer wieder seine Diener gehabt. Mose war ein guter Mann, aber da war diese Sache mit dem Felsen. David hatte eine aufrichtige Leidenschaft für Gott, aber er war auch ein Mann, der seine sexuelle Lust nicht kontrollieren konnte. Die Bathseba-Affäre, sie hängt wie so ein Schatten über seiner Person. Und ja, Daniel, es ist uns keine öffentliche Sünde von ihm bekannt, aber auch er war nicht gut genug. Und dann kam Jesus. Und als er sich von Johannes taufen ließ, er, der nie eine Sünde getan hatte, der nie sündigen wollte, in dem Augenblick, als Jesus aus dem Wasser stieg, und wir hatten ja letzte Woche eine Taufe und haben das auch so am Rande erwähnt, da wurde der Himmel aufgerissen und der Vater, er bekennt seine Liebe zu seinem Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Können wir die Leidenschaft des Vaters für seinen Sohn in diesen Worten heraushören? Und das zweite Geschehen, an dem der Vorhang des Himmels beiseite geschoben wurde und die Stimme des Vaters genauso deutlich erklang, war bei der Verklärung Jesu. Jesus hatte nach dem bekannten Bekenntnis des Petrus, ja, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Nach diesem Erkennen, was ihm ja eigentlich auch geschenkt wurde, hat Jesus dann seinen Tod und sein Leiden, auch seine Auferstehung vorausgesagt. Und vor 2 Wochen durften wir hören, wie er seinen Jüngern erklärte, dass auch sie als seine Nachfolger ebenfalls leiden werden, bevor sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Nachfolge ist nicht etwas Billiges, das hat seinen Preis. Und dann unmittelbar, bevor Jesus Richtung Jerusalem ging, um dort am Kreuz zu sterben, da hatte er 3 seiner Jünger, den Petrus, den Johannes und den Jakobus, mitgenommen auf einen Berg. Und dort auf dem Berg, da hat Gott ein Wunder geschenkt, sozusagen einen kurzen Einblick in das, wie Auferstehungsherrlichkeit aussieht, wie Herrlichkeit aussieht jenseits der Todesgrenze. Und da stand Jesus vor ihnen nicht mehr nur als Mensch, der Zimmermann von Nazareth, der Rabbi, dem wir folgen, sondern da stand er vor ihnen als Gott in seiner Herrlichkeit. Er strahlte sozusagen von innen heraus. Und das sind Augenblicke, an denen der Mensch ganz klein wird. Lass uns den Bericht lesen von dieser spektakulären Offenbarung, wie er uns im Lukas-Evangelium Kapitel 9, Abvers 28 überliefert wurde. Da heißt es, etwa 8 Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Auf einmal erschienen 2 Männer in himmlischem Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand, und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Der Schlaf hatte Petrus und seine Gefährten überwältigt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seinem himmlischen Glanz und die beiden Männer, die bei ihm standen. Als diese im Begriff waren, von ihm wegzugehen, sagte Petrus zu Jesus, Meister, wie gut ist es, dass wir hier sind, wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. Doch Petrus wusste selbst nicht, was er da sagte. Und während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Als die Wolke sie ganz einhüllte, fürchteten sich die Jünger. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Als die Stimme aufgehört hatte zu reden, war nur noch Jesus da. Die Jünger schwiegen über das, was sie erlebt hatten. Sie erzählten in jener Zeit niemandem etwas davon. Soweit der Text. Schauen wir uns ein bisschen näher an, was dort auf dem Berg geschah. Und wir wollen zunächst unseren Blick auf das historische Geschehen richten. Und dann zweitens wollen wir uns fragen, was wir aus so einem Bericht für uns einfach lernen können. Was geschah also einmalig auf dem Berg der Verklärung? Zunächst einmal wird uns berichtet, dass Jesus 3 Jünger auf den Berg mitnahm, um dort zu beten. Es wird uns nicht genau berichtet, welcher Berg das war. Nach gewissen Überlieferungen soll es der Berg Tabor gewesen sein. Aber möglich wäre auch der Berg Hermon, der mit fast 3000 Metern in der Höhe ragt und etwa 30 Kilometer von Caesarea Philippi entfernt ist. Ist auch nicht so wichtig, ob es Tabor oder der Hermon war. Das hier jetzt im Hintergrund ist der Tabor. Aber ich stelle mir das so vor, zunächst mal, wie die 4 Bergsteiger schön langsam mit ihren Bergstöcken ins Gebirge hinaufgehen, den Berg hinaufsteigen. Am Abend machten sie an einer zum Übernachteten geeigneten Stelle Halt. Die 3 Jünger, müde von dem anstrengenden Marsch, legen sich schlafen. Nur Jesus wachte. Es wird uns gesagt, dass er betete. Das ist übrigens schon die 5. Stelle im Lukas-Evangelium, wo erwähnt wird, dass Jesus betet. Und jedes Mal, wenn wir lesen, dass er betet, dann leuchtet er hervor als unser größtes Gebetsvorbild. Auch Jesus betet. Wenn er betet, als die zweite Person der Gottheit, wie viel mehr müssen auch wir beten und uns die Wichtigkeit des Gebets vor Augen halten? Jesus betet als der Gottmensch. Und dass er überhaupt gebetet hat in den Tagen seines irdischen Lebens, offenbart uns, dass er vollkommener Mensch war. Er betet in seiner sündlosen Menschlichkeit zu dem Vater, und die Jünger, sie schlafen. Und dann passiert Folgendes. Während Jesus mit seinem Vater redet, wird sein physisches Aussehen verwandelt. Sein Gesicht beginnt zu leuchten in einem hellen Licht, und seine Kleider, sie wurden strahlend weiß. Es ist auffallend, als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern erscheint, wird seine Erscheinung nicht mit solchen Worten beschrieben. Ich glaube, wir können uns das kaum vorstellen, welchen Eindruck diese Erscheinung auf die drei Jünger hatte, als die dann plötzlich wach wurden. Die waren geflasht. Der Text sagt uns, die fürchteten sich. Ein ganz, ganz schwacher Vergleich fiel mir ein. Ja, stellen wir uns mal vor, die Königin von England, die würde bei einem Empfang einfach so als Garderobenangestellte die Mäntel der Gäste entgegennehmen. Niemand schnallt wirklich, wer diese Frau ist. Und dann verschwindet sie. Und eine kurze Zeit später erscheint sie im königlichen Gewand, mit der königlichen Krone auf dem Haupt. Das muss so einen ähnlichen Effekt gehabt haben auf die Jünger. Die hatten ja bis zu dem Zeitpunkt Jesus nur als Mensch in Menschengestalt gesehen. Klar hatten sie erkannt, wow, der Meister, der tut Wunder, der tut Dinge, die sind einmalig, aber dass sein Äußeres sich so verändert, das hatten sie noch so nicht erlebt. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube auch schon, das ist was Besonderes. In unmittelbarer Nähe eines Menschen zu leben, mit dem unterwegs zu sein, der kein Sünder ist, hat keiner von uns bis jetzt erlebt. Aber nun steht Jesus da auf dem Berg in verklärter Auferstehungsherrlichkeit vor ihnen. Und er ist nicht allein. Zwei andere Gestalten redeten mit ihm, und die zwei Männer sind Moses und Elia. Und der Text sagt uns nicht, wie die Jünger erkannten, wer diese zwei Männer waren. Ich kann mir nur vorstellen, dass in dem Gespräch zwischen Jesus und den zwei alttestamentlichen Propheten es irgendwie eine Anrede gegeben haben muss. Und die Jünger haben geschnallt, oh, hier redet er eigentlich mit Mose und mit Elia. Habt ihr schon mal einen Gedanken gemacht, warum gerade Moses und Elia auf dem Berg der Verklärung erscheinen? Warum eben nicht Abraham oder David? Es muss ja irgendwie eine Bedeutung haben, dass gerade diese zwei Männer Gottes mit Jesus reden. Genau, das ist eine Gemeinsamkeit. Moses und Elia, von Mose weiß man nicht, wo sein Grab ist. Die Juden sagen, Gott hat ihn beerdigt und begraben. Und natürlich von Elia weiß man, dass er eigentlich den Tod nicht gesehen hat, dass er entrückt wurde sozusagen, gleich in den Himmel aufgenommen wurde. Und in diesem Sinne sind diese zwei Männer in der Tat auch Schlüsselpersonen und repräsentieren auch Schlüsselperioden in der Geschichte Israels. Wenn wir an Mose denken, dann denken wir an die Gesetzgebung. Wir denken an den Auszug aus Ägypten. Und wir denken auch an die Verheißung, die gerade Mose aufzeichnete über den kommenden Propheten. Fünfte Buch Mose können wir das lesen, Kapitel 18. Da heißt es, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern entstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Also Mose, der Prophet Gottes, er wies auf den einmaligen Propheten hin, der kommen soll und der eine ewige Errettung bringen sollte. Und diese Prophezeiung, die hatte sich in Jesus erfüllt, weil mit Jesus beginnt ein neues Zeitalter, eine neue Zusammenstellung des Volkes Gottes, eine neue Weise mit Gott in Verbindung zu treten. Und Elia, er wird in der Schrift auch als der Endzeitprophet beschrieben. Er symbolisiert gewissermaßen die Hoffnung des Eschaton, der Endzeit. Nach den Worten des Propheten Maleachi nachzulesen in Kapitel 3, würde Elia vor dem großen und schrecklichen Tag zurückkommen. Also diese zwei alttestamentlichen Zeugen weisen durch ihr Erscheinen auf dem Berg der Verklärung darauf hin, dass in Jesus die alttestamentliche Hoffnung und Verheißung in Erfüllung geht. Das Gesetz und die Prophezeiungen werden im Retter Jesus erfüllt. Und über was reden sie? Was ist der Inhalt ihres Gesprächs? Haben wir gelesen in Vers 31 über das Ende. Wörtlich heißt es eigentlich, sie reden über seinen Exodus, der ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Das war das Thema ihres Gesprächs. Und fand ich schon bemerkenswert, ja, dass schon dieser Ausdruck Exodus daran natürlich erinnert an dieses Errettungsereignis im Alten Testament, als Mose das Volk Gottes aus Ägypten herausführte und wie es befreit wurde aus der Knechtschaft Ägyptens. Und hier wird dieser gleiche Begriff Exodus oder Ausgang in manchen Übersetzungen übersetzt, verwendet, um zu beschreiben, dass Jesus in Jerusalem nicht nur etwas Ähnliches, sondern etwas viel Größeres vollbringen wird. Die größte Errettung der Menschheitsgeschichte sollte dort in Jerusalem durch den Opfertod Jesu geschehen. Und der Begriff erfüllen ist in dem Zusammenhang ebenfalls ein Schlüsselbegriff, weil er andeutet, dass die Ereignisse, welche die zwei Patriarchen mit Jesus besprechen, Teil des Heilsplans Gottes sind. Was sich in Jerusalem erfüllt hat, als Jesus starb und nach 3 Tagen auferstand, das, was wir im Grunde im Abendmahl vorhin gefeiert haben, uns daran erfreut haben, ist Erfüllung des Planes Gottes. Noch bevor die Welt bestand, war das Kreuz Teil des Planes Gottes. Jesus wird ab diesem Zeitpunkt bis hin in Kapitel 19 seine Jünger immer wieder darauf hinweisen, dass er nach Jerusalem gehen muss. Das war der Plan Gottes, der sich erfüllen musste. Und das war eben der Gesprächsstoff von den 3 Männern. Nun offensichtlich hat eben das Gespräch und auch das Licht der Herrlichkeit Jesu die Jünger aus dem Schlaf aufgeweckt und sie sind überwältigt, sie sind euphorisiert von dem, was sie sehen. Ein Blick in die Ewigkeit, ein Blick in das Reich Gottes. Und Petrus in seiner Art, immer etwas impulsiv, der kann den Mund natürlich jetzt nicht halten, der muss etwas sagen und er riskiert etwas zu sagen, aber er sagt genau das Falsche. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das hier ist wunderbar. Wie gut ist es, dass wir hier sind, dass wir das erleben. Ich bin einfach spirituell high. Das können wir hier nicht vorbeigehen lassen. Ich habe eine Idee. Lass uns gleich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Hier ist gut bleiben. Und Lukas, ich liebe einfach die Bibel, ich liebe das Neue Testament. Wie der Geist Gottes die Schreiber inspiriert hat, so kleine Details einzufügen. Und Lukas, er sagt uns hier, dass Petrus nicht wusste, was er redete. Erstens hatte er ja schon vergessen, was Jesus über sein Leiden in Jerusalem gerade vorhin gesagt hatte. Hat er das schon vergessen, dass sie eben runterkommen müssen von diesem Berg und nach Jerusalem gehen müssen? Und zweitens sprach er eben von diesen drei Hütten in einer Weise, die alle drei Personen gleichstellte. Aber Jesus ist nicht einer unter Gleichen, sondern er ist Herr über alle. Er ist derjenige, der das Gesetz, das Mose repräsentierte und die Propheten, die Elia symbolisierte, erfüllen würde durch seinen Tod. Er ist derjenige, der für die Sünden der Menschheit stellvertretend sterben sollte. Jesus ist mehr als Mose und Elia. Er ist der auserwählte Sohn Gottes. Und es ist, als müsste in dem Augenblick der Vater selbst nochmal den Vorhang des Himmels beiseite schieben, um seiner Liebe und seiner Leidenschaft, die er für seinen Sohn empfindet, Ausdruck zu geben. Und die Herrlichkeitswolke, diese Wolke, ich bin sicher, das war die Schechina, die überschattete sie und die Stimme des Vaters ertönt. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Mit anderen Worten, hier ist der eine, den ich eben euch verheißen habe durch Mose und der größer ist als Mose und Elia, weil er mein auserwählter Sohn ist, auf ihn hört. Und diese Aufforderung, sie erklingt bis in unsere Zeit hinein. Auch wir sind heute aufgefordert, uns an ihm zu erfreuen, auf Jesus zu hören und ihm zu gehorchen. Und da ist kein Bedarf für drei Hütten. Was Not tut, sind nicht die Hütten, sondern das Hören auf diese eine Stimme, die Stimme Jesu. Plötzlich stand Jesus nur noch allein da vor ihnen. Das Geschehen war so ergreifend, dass sie erstmals niemandem erzählten, was sie gesehen hatten. Aber das, was sie eben erlebt hatten, war die Erfüllung von Jesu Vorhersage in Lukas 9, Vers 27, hatten wir vor zwei Wochen angesprochen. Drei seiner Jünger durften also Zeugen einer Manifestation des Gottesreiches werden, bevor sie starben. Und da ist also der biblische Bericht von der sogenannten Verklärung Jesu ein Bericht, wie wir gesehen haben, der wichtige christologische Lehren hat, das heißt wichtige Lehren über die Person und das Wesen und das Werk des Christus. Nun glaube ich, wäre es wirklich schade, wenn wir nach diesem Gottesdienst nach Hause gehen würden und könnten nur so viel sagen, ja, netter Gottesdienst, nette Predigt, haben ein bisschen mehr gelernt über Christologie, ohne in unseren Herzen von Gottes Wort und der Person Jesu neu ergriffen zu sein. Und deshalb möchte ich wie immer auch in dieser Predigt uns fragen, was können wir für unseren Alltag aus so einem Wort Gottes mitnehmen? Hat dieses einmalige Geschehen für uns heute in dieser neu angebrochenen Woche irgendeine Relevanz? Und ich wünsche mir, liebe Geschwister, dass wir nach diesem Wort, nach der Betrachtung dieses Wortes neu ergriffen sind von der Einzigartigkeit und Herrlichkeit Jesu. Jesus ist nicht einer unter vielen, sondern der einzigartige, auserwählte Sohn Gottes. Und diese Wahrheit gilt es auch in unserem Zeitalter des Relativismus hochzuhalten. Jesus wird ja heute gerne so hingestellt, neben andere Lehrer, Propheten, Menschen, so als gleichwertig. Und nun könnte man natürlich sagen, okay, das ist deine Meinung und ja, jeder soll eben selig werden nach seiner Fasson, wie der alte Fritz gesagt hat. Aber ich glaube, mit seiner Haltung würden wir so ganz im Trend unserer Gesellschaft liegen. Wir sind bestimmt nicht aufgefordert, das möchte ich auch klar sagen, jetzt irgendwie die Hände zu ringen und in Kampfposition zu gehen, wenn heidnische Ideen die Wahrheit über die Person Jesu verwässern. Es geht nicht hier um einen Aufruf, mit Fäusten zu kämpfen. Nee. Aber wir sind aufgefordert, eine glaubhafte Antwort zu geben und die Einzigartigkeit und Herrlichkeit Jesu hochzuhalten, weil wir von dieser Einzigartigkeit ergriffen sind. Wir sollten etwas zu sagen haben, wenn wir mit der Meinung konfrontiert werden, ach, wer ist schon Jesus? Und ach, das ist doch nur einer für die Schwachen, für die Kranken, das ist ja nur eine Randerscheinung. Oder wenn jemand zu uns sagt, ja, ich glaube auch an Jesus, aber dass er wirklich der Sohn Gottes ist, das kann ich einfach nicht glauben. Es sind Meinungen, die man immer wieder hört. In Sendungen, im Gespräch mit Leuten. Aber Jesus Christus ist der einzigartige, erwählte Sohn Gottes. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Alle Götter neben ihm sind Fälschungen. Ich habe einmal gelesen, dass es gut ausgebildete FBI-Agenten gibt, die Falschgeld hunten sozusagen. Also diejenigen verfolgen oder hinter denen her sind, die Falschgeld in Umlauf bringen. Und die verbringen nicht viel Zeit damit, sich Falschgeld genau anzusehen, da es bei Falschgeld zu viele Unterschiede gibt. Vielmehr schauen sie sich die echten Banknoten an. Sie prägen sich das tief ein. Jedes einzigartige Detail prägen sie sich ein. Mit einem guten Wissen über echtes Geld können Sie die Fälschungen jeglicher Art erkennen. Und es ist mein Anliegen, dass wir von der Einzigartigkeit Jesu so ergriffen sind, dass wenn wir auf den Gott-Mensch Jesus blicken, sofort jede Abweichung vom Evangelium der Gnade erkennen können und dass wir fähig sind, jede Fälschung zu identifizieren. Petrus schreibt kurz vor seinem Lebensende den zweiten Petrusbrief und dort nimmt er noch einmal Bezug auf das Erlebnis auf dem Berg der Verklärung, um seine Leser noch einmal daran zu erinnern, dass man in geistlichen Dingen Gewissheit haben kann. Damals, genauso wie auch heute, gab es Skeptiker, die meinten, naja, das ganze Zeug hier von diesem Jesus und ihr Christen, das ist nichts anderes als eine neue Mythologie auf dem Markt der Möglichkeiten. Und Petrus, er sagt als alter, gereifter Mann im Glauben, in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 15 nachzulesen, folgendes, ich umschreibe das ein bisschen. Er sagt im Grunde, Leute, wenn ich euch von Jesus schreibe, der in diese Welt gekommen ist, um uns, die wir glauben, mit neuem Leben zu beschenken. Und wenn ich euch über diesen Jesus schreibe, der wiederkommen wird, dann ist das nicht etwas, was aus schlau ausgeklügelten Mythen entstammt oder auf sowas, auf Fabeln basiert, sondern ich habe als Augenzeuge dort auf dem Berg der Verklärung die Herrlichkeit Jesu selber gesehen. Petrus sagt für alle zukünftigen Generationen, ich kann es wirklich als Apostel bezeugen, und das, was ich sage, das beruht auf Augenzeugenschaft. Ich habe es gesehen. Manche meinen auch heute noch, die Bibel, die sei voll mit Fabeln und Mythen der frühen Christenheit. Und es wird behauptet, dass durch mündliche Tradition aus kleinen Anfängen sozusagen einiger Kernworte der bemerkenswerten Person Jesu aus Nazareth dann zum Schluss eben eine Religion, das Christentum, sich entwickelt habe. Rudolf Bultmann, ein deutscher Theologe, der nicht nur noch sehr wenig glaubte, was in der Bibel stand, der aber leider die deutsche Theologie nachhaltig stark beeinflusst hat. Er sprach von dem mythologischen Element des Neuen Testaments. Und er rief die modernen Christen auf, zu erkennen, dass vieles in der Bibel fabelhaft sei und der aufgeklärte Mensch, er müsse die Bibel entmythologisieren. Das war so sein Begriff. Was sagt Petrus? Er sagt am Ende seines Lebens in seinem Brief genau das Gegenteil. Wir sind, so sagt der Augenzeuge, wir sind nicht Fabeln und Mythen gefolgt, als wir von dem gesprochen haben, dass Jesus als der einzigartige Retter in diese Welt gekommen ist. Wir haben uns das nicht irgendwie aus den Fingern gesogen, sondern wir haben seine majestätische Herrlichkeit gesehen. Wir haben es selber gesehen. Die Berichte über die Einzigartigkeit und Herrlichkeit Jesu sind Augenzeugenberichte und deshalb können wir Gewissheit in unserem Glauben haben und wir können ergriffen sein von dieser Einzigartigkeit und Herrlichkeit. Aber ich glaube, ergriffen sein von dieser Herrlichkeit ist nicht nur wichtig, wenn es darum geht, für unseren Glauben einzustehen, Es schließt auch ein, dass wir als seine Gemeinde, als seine Braut mit Hingabe diesen Herrn, unseren Herrn, anbeten. Wenn eine junge Braut in ihren Bräutigam verliebt ist, dann findet sie ihn einzigartig. Sie findet ihn einzigartig, weil sie ihn liebt. Das ist der Gipfel der Gefühle. Mit ihm zusammen zu sein. Und wenn wir Jesus lieben, dann sind wir von seiner Einzigartigkeit und Herrlichkeit ergriffen und dann können wir nicht anders als uns an ihm erfreuen. Jesus ist der einzigartige, erwählte Sohn Gottes, der eines Tages, sehr bald, mit der Herrlichkeit erscheinen wird, welche die Jünger damals auf dem Berg der Verklärung sahen. Und wenn wir von der Herrlichkeit Jesus sprechen, dann muss ich an Offenbarung 4 und 5 denken, wo uns ein Bild von der Herrlichkeit des Thrones Gottes gezeigt wird und wie Jesus, das Lamm Gottes, in seiner Herrlichkeit allein würdig befunden wurde, das Buch mit den 7 Siegeln, das den Plan Gottes enthält, zu öffnen und es anzublicken. Und als Jesus das Buch öffnet, da fallen die Ältesten vor ihm nieder und sie beginnen anzubeten. Eine ergreifende Szene wird uns dort beschrieben. Und wir als Gemeinde, wir dürfen schon heute singen, weil wir von Jesu Einzigartigkeit ergriffen sind. Du bist würdig, o Gott, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank, so wie wir gerade in dem Lied auch vorhin gesungen haben. Denn du bist das Lamm, das für uns ward geschlachtet. Du hast uns dem Vater erkauft. Solche Glaubenslieder, meine Lieben, die sind nicht aus dünner Luft entstanden, sondern sie bringen zum Ausdruck den Herzschlag einer Gemeinschaft, die ihren Herrn kennt und die weiß, dieser Herr ist nicht irgendeiner, sondern er ist der einzigartige Erlöser, der vor Grundlegung der Welt bestimmt war, an unserer Stelle zu sterben. Das Tiefenmaß, das Ergründen der Verklärung Jesu, das erfordert eigentlich mehr als nur Worte. Es erfordert auch ein neues Herz. Weil nur mit einem neuen Herzen können wir auf Jesus hören und seine Worte verstehen. Und das ist das Zweite, was ich mir wünsche, dass wir erneut auch ergriffen sind von dieser Aufforderung, von diesem Imperativ, auf Jesus zu hören. Wenn Jesus der auserwählte Sohn Gottes ist, dann gilt es der Aufforderung des Vaters zu gehorchen und auf ihn zu hören. Und auf Jesus zu hören bedeutet auf seine Lehre, auf das Evangelium zu hören und ihm zu gehorchen. Die wunderbare Erfahrung auf dem Berg der Verklärung konnten 3 Jünger erleben. Und ich bin sicher, das hat sich ganz tief eingeprägt in ihr Innerstes und Petrus erwähnt es ja auch am Ende seines Lebens nochmal. Aber die Worte Jesu, seine wunderbare Lehre, das Evangelium, es wird bis in unsere Zeit hinein von vielen Jüngern gehört. Und die Grundlage für das christliche Leben sind nicht einzigartige Erfahrungen, besondere Erfahrungen, wenn Gott sie schenkt, sie sind die Ausnahme, nicht die Regel. Aber das Wort Gottes, das Evangelium, es bleibt in Ewigkeit. Spirituelle Erfahrungen in unserer Zeit, sie kommen und sie gehen. Meine Seminarerfahrung, damals in der School of Spiritual Direction, das war für mich in der Tat eine sehr, sehr bauliche Erfahrung. Eine einzigartige Zeit, die ich dort am Fuße der Rocky Mountains erleben durfte, in Gemeinschaft mit anderen und mit Gott. Aber die Erfahrung selber, sie ist vergangen. Das Wort Gottes aber, es bleibt bestehen. Und es will gehört und befolgt werden. Und das ist mein größter Wunsch für mein Leben, als auch für unser aller Leben, dass das Hören auf das Wort Gottes unser Leben verändert, dass es uns prägt. Hört ihn, sagt der Vater. Und der Heilige Geist, er will diese Worte Jesu auf unser Herz anwenden und unser Denken verändern. Und wenn wir immer wieder auf Jesus sehen, und das tun wir hier, jedes Mal, wenn wir in Gottesdienst kommen, ist er der Mittelpunkt. Wir wollen Jesus sehen, nicht Menschen. Auf ihn wollen wir schauen. Und wenn wir auf ihn sehen und er uns begegnet in seinem Wort, dann hat das seine Auswirkung, wenn wir das zulassen, wenn wir uns öffnen, wenn wir einfach dieses Wort aufnehmen und der Heilige Geist es auf unser Herzen anwendet, dann verändert sich was. Dann werden wir geprägt. Und das hat seine Auswirkungen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Es hat seine Auswirkungen, wie wir hören auf Jesus in unseren Ehen, wie wir unsere Frau, unsere Kinder lieben, unseren Ehepartner. Es hat seine Auswirkungen, wie wir untereinander in der Geschäftswelt umgehen, in der Arbeitswelt. Es beeinflusst unsere Arbeitsmoral, unser Reden und auch unsere Einstellung zur Gemeinde. Und natürlich hat es einen Einfluss auch auf unsere Beziehung zur Welt. Unser ganzes Leben wird sich verwandeln. Sein Wort wird uns von innen nach außen verändern. Es ist übrigens ein Begriff, den wir hier auch immer wieder gebrauchen. Es ist eine Säule unseres geistlichen Gemeindehauses. Geistliche Veränderung von innen nach außen. Nicht von außen nach innen, mit Druck, mit Gesetzesvorschriften und was weiß ich was. Von innen nach außen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, indem wir auf Jesus sehen, erleben wir unsere persönliche Verklärung, dass wir immer mehr verwandelt werden in das Bild Jesu von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie das Paulus in 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18 sagt. Und damit möchte ich schließen mit diesem Zitat. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Es ist das Werk seines Geistes. Das wünsche ich uns von Herzen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, wir sind einfach immer wieder neu ergriffen von der Wahrheit deines Wortes und auch von deiner Schönheit, die durch dein Wort hindurch leuchtet. Und wir erkennen, du bist der einzigartige Erlöser und Heiler. Du bist unser Herr, du bist unser König, wie wir in der Anbetung auch gesungen haben. Und Herr, es gibt nichts Höheres und nichts Wertvolleres als deine Person. Und wir können nicht genug staunen über dein Wesen, über dein Werk der Erlösung, über das, wer du bist, die zweite Person der Gottheit. Und wir wollen uns nie an diese Wahrheit gewöhnen. Wir wollen das immer in unserem Herzen kostbar tragen und auch wirklich für diese Einzigartigkeit in unserem Alltag einstehen und sagen, ja, wir sind Jesus nachfolgen und wir glauben, dass Jesus die einzige Rettung ist, der Weg zurück zum Vaterherzen. Und Herr, wir möchten, dass deine Einzigartigkeit uns auch immer wieder so prägt, dass wir gern auf dein Wort hören. Herr, dass wir diese Aufforderung des Vaters an die Jünger, auf ihn hört, auf Jesus hört, auf meinen Sohn hört, ernst nehmen, dass wir immer wieder deine Stimme in deinem Wort hören und dass wir verändert werden. Immer mehr dir, Jesus, ähnlicher, dir zur Freude und auch uns zum Segen. Amen.